Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 50. Episode des Netzpodcasts. Die 50. Episode, wir feiern heute also ein Jubiläum. Wir werden zurückblicken, ausblicken, aber auch euch natürlich mit dem Aktuellen aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz versorgen. Und es ist nicht nur, aber besonders schön, dass wir heute in der 50. Episode fast nur gute News haben. Also freut euch darauf, das wird heute eine spezielle und interessante Folge. Wir machen also Rück- und Ausblick. Daneben sprechen wir über gefälschte Unterschriften und E-Collecting, über das Positionspapier zur Regulierung von künstlicher Intelligenz und den aktuellen und eher erfreulichen Stand der EID. Wir nehmen am Freitag, 20. September 2024 auf. Ich bin Rahel.
Mein Name ist Jörg.
Ich bin der Sven.
Und ich heiße Kire.
Ihr seht schon, wir sind heute zu viert hier. Die ganze Crew hat sich versammelt. Das ist besonders schön, weil wir... Ja, Jörg, heute ist wirklich ein spezieller Tag. Wir feiern die 50. Folge und wir haben für euch auch etwas im Archiv gegraben. Wir werden euch auch einen Einblick geben, wie wir hier überhaupt diesen Podcast machen und auch mal, was wir euch vielleicht nicht getraut haben zu erzählen, erzählen wir euch heute im Nachhinein, weil es dann nicht mehr so schlimm ist.
Von dem weiß ich nichts.
Ich auch nicht.
Ihr könnt gespannt sein. Also, los ging es. Wir waren zum ersten Mal hier in der Bitwäscherei. Ich komme dann gleich noch darauf zurück, wo das ist. Am 21. Dezember 2021, das sind noch nicht ganz 3 Jahre, aber ihr erinnert euch, das war beispielsweise noch mitten in der Pandemie. Damals also war es relativ schwierig, sich überhaupt hier zu treffen. Wir sind, glaube ich, auch bei 1-2 Folgen noch mit Mundschutz hier aufgetaucht. Ja, so war das damals. Die erste Folge ist erschienen dann gleich zum Jahresstart 2022. Was haben wir damals in der ersten Folge gemacht? Wir haben über die Geschichte gesprochen. Kire war ein bisschen der Historiker. Es ging natürlich ganz viel auch um Netzpolitik. Was ist schon passiert? Netzneutralität, E-Voting, das Referendum der EID. Kommt uns bekannt vor. Digitale Demokratie, Automated Decision Making und automatische Gesichtserkennung. Das waren die Themen der ersten Folge. Ihr seht,
tönt alles vertraut.
Ein paar Dauerbrenner gab es. Wir kommen gleich darauf zurück. Damals waren dabei Adrian, Jörg, Kire und ich. Jörg und Kire sind immer noch da, das freut mich. Adrian hat ist zwar unserem Podcast sehr verbunden, ist auch wieder ab und zu hier, aber nicht mehr als Co-Host. Nach Adrian waren Florian Wüstholz Co-Host und Sven seit diesem Jahr. Dazwischen haben wir auch einige Gäste begrüßt und sind heute in dieser Viererbesetzung die Co-Hosts dieses Netzpodcasts. Ja, was ist in diesen 2,5, bald 3 Jahren, diesen 50 Folgen so uns aufgefallen, als wir gewühlt haben im Archiv? Man darf schon sagen, wir waren 1-2 Mal der Zeit recht voraus. Wir haben hier Themen diskutiert, die damals noch nicht in der breiten Öffentlichkeit waren, aber schon sehr relevant für uns und haben so, glaube ich, auch wichtige Diskussionen geführt, bevor sie zu großen Themen wurden. Wir haben beispielsweise sehr früh über den Digital Markets Act und den Digital Services Act gesprochen. Das sind die zwei wegweisenden Gesetze der EU zur Regulierung von Plattformen. Das haben wir schon sehr früh im Podcast thematisiert. Auch die Chat-Kontrolle war eigentlich schon dann, als sie zum ersten Mal so auf EU-Ebene ernst wurde und dann schon in der Schweiz sachte thematisiert wurde, haben wir bereits recht ausführlich darüber gesprochen. Und auch in den Anfangstagen haben wir sehr früh im Krieg in der Ukraine darüber gesprochen, was das für Cybersecurity heißt und was dort der Cyberkrieg eigentlich auch für eine Rolle spielt. Und dann gibt es ein Thema aus diesem Sommer, das auch sonst eher verborgen bleibt von der breiten öffentlichen Diskussion, aber eigentlich sehr relevant ist und dementsprechend auch recht viele Reaktionen provoziert hat, Kire.
Du sprichst die Firmen-Apps auf privaten Handys an.
Genau. Das war recht spannend, oder? Das ist ein Thema, das uns eigentlich alle begleitet und auch hier jetzt ein paar Mal besprochen wurde.
Ja, und das war auch ein Thema, das ja aus dem Publikum aufgebracht worden ist. Also es war ja eine Zuschrift eines Hörers, der uns auf diese Sache aufmerksam gemacht hat. Und da haben wir darüber diskutiert und haben es dann nochmals aufgegriffen, weil es auch nochmal Rückmeldungen gegeben hat. Und es ist eigentlich noch spannend, dass ihr eigentlich wie auch wahrscheinlich eben ein Thema ist, das an anderen Orten jetzt nicht diskutiert worden ist. Da ist auch die Frage an uns herangetragen worden und dann konnten wir etwas darüber diskutieren. Also es war auch eigentlich auch eine coole Sache.
Voll. Also schickt uns weiterhin eure Inputs, Themen, wo ihr findet, die wurden noch nicht diskutiert, aber sind eigentlich mega wichtig. Und dann die Dauerbrenner. Also es gab sehr viele Themen, die immer wieder kamen. Wir haben das auch speziell immer wieder verfolgt. EID kommen wir gleich später in dieser Sendung wieder dazu. Wir hatten übrigens auch mal ein Spezial nur über die EID gemacht. Und ich glaube, wenn wir dann die 100. Folge haben dürfen, dann wird dann vielleicht eine EID in unserer Digital Wallet unser eigen nennen. Wir werden sehen. Ein Klassiker ist auch der Überwachungsstaat.
Mhm.
Du hast den Historiker schon in der ersten Folge gegeben, Kira, über den Überwachungsstaat. Und da geht es ja auch noch lange weiter, oder?
Ja, also Stichworte wie Geheimdienstkabelaufklärung, Vorratsdatenspeicherung etc. Und da wird es auch immer jetzt auch noch neue Themen dazu geben. Wir sind jetzt gerade dabei, ein neues Flugpassagierdatengesetz zu zimmern, wo es ja auch droht, eine Vorratsdatenspeicherung darin zu geben. Also das wird uns so schnell auch in Zukunft nicht abhanden kommen, ja, leider.
Auch ein Dauerbrenner, der uns noch viel weiter begleiten wird, ist die Plattformregulierung. Wer erinnert sich noch an unsere Diskussion über das Fediverse im November 2022? Ich habe gesehen, das war gleich nachdem Elon Musk Twitter gekauft hat. Es gab einen Exodus ins Fediverse. Es gab so eine Pflanze der Hoffnung, dass das vielleicht der neue Ort wird, wo wir uns öffentlich debattieren. Wer von euch ist noch regelmäßig im Fediverse am Debattieren?
Kira, also als digitale Gesellschaft, ja.
Als digitale Gesellschaft.
Ist das eigentlich mittlerweile die wichtigste Plattform, ja.
Ja, aber es ist schon schade. Also alle sagen, dass Twitter gestorben ist. Es lebt so untot weiter. Aber eine echte Alternative hat man nicht gefunden. Weder Blue Skies noch Threads noch eben Mastodon, Fediverse etc. Und ich glaube, es würden sich viele wieder so etwas zurückwünschen. Aber das ist halt die Schwierigkeit, irgendwie auf der Größenordnung musst du auf die eine oder andere Art und Weise kommerziell unterwegs sein. Und dann bist du sofort in dieser Schlaufe gefangen, wo du primär Aufmerksamkeit über Empörung generieren willst, um möglichst lange die Kundenbindung aufrechtzuerhalten, um Werbung ausspielen zu können. Es ist so, Also ich vermisse das alte Twitter durchaus.
Ich auch. Also es ist ganz, ganz schlimm. Ich habe monatelang nichts mehr gepostet. Letzten Sonntag habe ich wieder mal was gepostet. Dann hast du einfach so 50 Schrott-Kommentare. Und ja, Twitter ist, wie du es richtig sagst, so halbtot. Aber die Alternative hat sich nicht, eine Alternative hat sich nicht durchgesetzt.
Aber man kann auch nicht loslassen, ne?
Ja, das
also
stimmt.
Also Fediverse-Type habe ich nicht mitgemacht, aber wenn ich dann so, man hat ja dann so die Followerzahlen und denkt so, will man die jetzt alle wegwerfen und dann irgendwie, eigentlich muss man ja da raus, weil aber irgendwie denkt man, vielleicht wird es doch nochmal gut.
Ja, und es ist ja trotzdem noch, also Joe Biden hat seinen Rückzug als Präsidentschaftskandidat immer noch als erstes auf Twitter gepostet. Also es lässt sich halt wie nicht verneinen, dass es eine Relevanz hat. Ja, wir haben im Sinne der Plattformregulierung auch über Apple App Stores diskutiert. Das ist ja auch eine Art von Macht, die diese Plattformen haben. Das wird uns weiter begleiten. Dieser Kampf ist sicher noch nicht vorbei, wie wir in Zukunft unsere Apps auf die Smartphones laden. Und was auch immer noch in der Schwebe ist, das TikTok-Verbot. Also wir bleiben dran. In der Schweiz wird es ja ebenfalls wieder ein Thema werden, wie man Plattformen regulieren will. Ein Dauerbrenner ist auch das Leistungsschutzrecht. Da geht es eigentlich auch erst richtig los, oder?
Ja, also das Thema beschäftigt uns schon eine geraume Weile. Ich weiß gar nicht, das war 2019, als es ja plötzlich in der Debatte zum Urheberrecht aufgekommen ist, im Ständerat, habe ich ja auch schon erzählt hier, und wie es dann aber auch so schnell es aufgekommen ist, auch sehr schnell wieder bodigen konnten. Und ja, jetzt, da war dann die Folge, dass es einen Bericht wurde dann beauftragt, der Bundesrat wurde beauftragt, einen Bericht zu machen, also das ganze Thema im Auge zu behalten. Und jetzt soll es ja dann, jetzt gab es ja eine Vernehmlassung im letzten Jahr. Und jetzt soll dann tatsächlich die Botschaft anfangs nächstes Jahr kommen, obwohl ja eigentlich die Vernehmlassung sehr umstritten war und die eigene Regulierungsfolgenabschätzung des Bundesrats ja eigentlich empfohlen hat, gefälligst die Finger vom Leistungsschutzrecht zu lassen. Also das wird dann im nächsten Jahr eine Auseinandersetzung geben, die man sich eigentlich hätte ersparen können.
Auch ein Dauerzustand sind die Cyberwochen. Wir haben im Januar, Februar 2022, also in den ersten Folgen dieses Podcasts, haben wir die sogenannten Cyberwochen ausgerufen. Damals ging es darum, dass es mehrfache Hacks gab von großen Firmen oder öffentlichen Institutionen. Und das war damals so ein Alarmsignal, das wir thematisiert haben. Und seither hat eigentlich der Alarm nicht mehr aufgehört, das kann man sagen. Das hat einerseits natürlich damit zu tun, dass es mehr Attacken gibt, aber auch eine größere Aufmerksamkeit und wahrscheinlich auch vielleicht auch ein besseres Meldewesen. Das Bewusstsein ist größer geworden. Wir haben inzwischen das National Cyber Security Center, NCSC, das gestartet wurde auf Bundesebene, also ein Kompetenzzentrum oder auch ein Zentrum, wo das gesammelt wird, wo das monitort wird. Also da ist viel passiert, glaube ich, im negativen Sinne, dass es sehr viele Attacken gibt, aber auch im positiven Sinne, dass das Bewusstsein sehr viel größer ist. Und wir haben im Frühsommer 2023 den, sagen wir mal, größten Fail in diesem Cybersecurity-Bereich in der öffentlichen Hand erlebt mit dem X-Plane-Hack, also damit, dass eigentlich Daten vom Bund gehackt wurden und im Darknet verkauft wurden, weil ein Zulieferer hier gehackt wurde.
Ja, und auf der anderen Seite ist interessant, dass genau während dieser Zeit haben wir jetzt das Informationssicherheitsgesetz debattiert und eigentlich keine wirklichen Fortschritte gemacht, also nichts wirklich für die Cybersecurity oder für die IT-Security gemacht. Aber jetzt ist tatsächlich ein Vorstoß aus der Kommission vom Nationalrat, ich komme dann bei den Kurzmeldungen noch dazu, der es jetzt wahrscheinlich tatsächlich schafft, um hier Fortschritte zu schaffen.
Was würdet ihr wollen, ganz kurz?
Das ist nicht ganz ausdiskutiert, was der dann tatsächlich macht, aber er sagt, was es aktuell alles nicht gibt, und das lässt er auch etwas darauf schließen, was also bemängelt wird und entsprechend allenfalls kommen sollte, und das sind verbindliche Standards, verbindliche flächendeckende Mindestanforderungen und gesetzliche verankerte Produkthaftung für Software. Das sind doch alle Stichworte, die wir auch schon gefordert haben. Dann habe ich jetzt mein Fundstück schon vorausgenommen.
Derzeit voraus, in den Forderungen wie auch in den Fundstücken.
Du darfst aber nicht eher gehen, Kira.
Auch dazu kommen wir gleich noch.
Genau.
Cloud-Dienste in den Verwaltungen. Ja, mein Kanton Luzern geht jetzt auf M365 und das ist ja eine Datenschutzdiskussion, auch eine geopolitische Diskussion. Das hat uns immer wieder begleitet. Wird uns auch in Zukunft begleiten. Ich glaube, die geopolitischen Spannungen und die Frage, wo die Clouds sitzen und was bei uns bleiben muss und was irgendwo sein kann, das wird uns weiter begleiten. Datenschutz als Grundthema war auch immer wieder natürlich eine Diskussion wert. Wir haben 2023 in der Schweiz ein neues Datenschutzgesetz implementiert oder in Kraft getreten. Und wir haben als digitale Gesellschaft für uns auch ein neues Datenschutzkonzept entwickelt. Das haben wir euch mehrfach vorgestellt. Und dann, Anfang 2023, gab es so einen kleinen Hype, der seither nicht abgeflaut ist und sich auch in unseren Folgen ganz klar zeigt, nämlich seit circa eineinhalb Jahren gibt es kaum eine Folge, ohne dass wir hier über künstliche Intelligenz sprechen.
Wir sind auf den Hype reingefallen.
It's ChatGPT stupid, also kann man vielleicht sagen, KI ist da schon lange ein Thema, aber mit ChatGPT hat sich hier tatsächlich sehr viel bewegt. Im Juni 2023 haben wir übrigens über die KI-Weltuntergangsstimmung diskutiert. Jetzt ist doch schon ein Jahr vorbei. Die Maschinen haben die Macht noch nicht übernommen.
Man weiß es nicht genau. Wir denken, es wäre so.
Wir denken, es wäre so. Wir greifen kurz. Nein, es fühlt sich immer noch nach Mensch an. Gut, wir bleiben natürlich bei KI dran. Das wird uns definitiv begleiten. Dann gibt es aber auch ein paar Hypes. Da haben wir darüber berichtet und die sind definitiv ausgehypt. Wir haben nämlich beispielsweise im Dezember 2022 berichtet oder diskutiert über NFT und Web3.
Ja, da mag ich mich gut dran erinnern. Und ich glaube, wir waren durchaus schon ein bisschen kritisch eingestellt. Und also ich bin echt froh, ist dieser Hype vorbei. Von mir aus könnte auch bei den ganzen Bitcoins und Cyberwährung etc. auch noch ein bisschen Luft rausgelassen werden. Weil da wird auch mit NFTs, da wurde Schindluder getrieben, Werbung gemacht, damit alle draufspringen und man selber rechtzeitig noch seine Anteile loswerden konnte. Also ein Pyramidenschema sondergleichen.
Aber es gibt immer Leute, die das kaufen.
Nein, also Dumme findest du auch in der analogen Welt immer wieder. Also Ramschangebote in Läden, auch da werden immer wieder Leute dazu verführt, Sachen zu kaufen, die sie nicht brauchen. Du kannst dir auch Versicherungen aufschwatzen lassen und ich weiß nicht was. Und das sind jetzt einfach so die digitalen Pendants zu dem, was halt in der realen Welt auch existiert. Also ich sage jetzt mal, unser gesunder Menschenverstand funktioniert gleichermaßen gut oder schlecht in der digitalen und analogen Welt. Das ist ein bisschen das Problem.
Ja, die NFTs. Die Technologie existiert weiter, aber es scheint mir tatsächlich nicht mehr derart überbewertet wie auch schon. Meineimpfung.ch, Folge im Juni 2022, die haben sich eigentlich selber abgeschafft danach, selbst begraben. Swisscoin war auch mal ein Thema, ein Projekt für eine Kryptowährung der Schweizerischen Bankiervereinigung.
Ja, das war ja super. Wir konnten uns nicht mehr mal mehr daran erinnern, wer die Idee überhaupt hatte für diesen Swisscoin oder diesen herausgeben wollte. Man musste irgendwie die alte Folge konsultieren, um herauszufinden, dass es tatsächlich die Schweizerische Bankiervereinigung war.
Da freuen die sich bestimmt, dass sie jetzt nochmal daran erinnert werden, welche gute Idee sie hatten.
Wenn mal jemand Lust hat, bei der Bankiervereinigung nachzufragen, was aus dem Swisscoin geworden ist. Wir haben auch Big Data, also das muss man sagen, dieser Hype ist ja schon lange vorbei, haben wir eigentlich ein Begräbnis noch gemacht im Mai 2023, in dem wir auf ein Forschungsprogramm zurückgeschaut haben, das diesen Titel trug, Big Data. Pegasus war auch noch.
Also bei beiden jetzt ein bisschen. Also Pegasus ist ja dieses App oder diese Möglichkeit, primär iPhone auszuspionieren, aber auch Android-Handys. Ich glaube, wenn da so ein Produkt entdeckt wird, dann gibt es diesen Skandal, dann wird dieses Produkt eingestellt, aber die Technologie dahinter wird einfach in einer anderen Art und Weise irgendwo wieder auftauchen und eingesetzt werden.
Ja, also, es gibt natürlich verschiedene Unternehmungen, die das machen und wenn mal eine irgendwie nicht mehr so gut läuft oder in der Kritik steht, dann übernimmt eine andere das Geschäft.
Genau, und auch die Mitarbeiter, die Ideen, also ja. Das ist so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Und auch also bei Big Data, ich glaube, da hat sich sehr viel so einfach in die KI-Ecke verschoben. Also ich sage jetzt mal, das automatisierte Durchstöbern von großen Datensätzen, da gibt es eine namhafte Überschneidung mit der KI-Herangehensweise. Also von dem her waren die klar gehypt, aber die sind nicht jetzt irgendwie weg wie andere Dinge, wie das Metaverse oder so.
Also die Technologien existieren weiter, die Namen und Begriffe ändern einfach ein bisschen und auch die, was man sich dann darüber vorstellt. Auch ein schönes Thema, das vermutlich leider keine Fortsetzung findet, ist das virtuelle Hausverbot. Ausführlich diskutiert bei uns hier im April 2024, Sven.
Ja, vielleicht kommt es ja nochmal wieder, dass man Menschen von Webseiten aussperren kann, die man da nicht drauf haben möchte. Man soll die Hoffnung nie aufgeben, Ralf.
Also Hoffnung, willst du da als Anwalt mehr Kunden haben, die dann dagegen vorgehen oder... Was ist da deine Hoffnung?
Ich fand die Idee ja grundsätzlich nicht schlecht, dass man halt sich vor Abmahnungen schützen kann, indem man sagt, du darfst da nicht rauf. Also insofern, das Abmahnwesen ist nun auch so ein bisschen modernes Raubrittertum, ne? Wo irgendwie, also, aber Rahl hat wahrscheinlich recht, wird sich möglicherweise nicht durchsetzen.
Aber wenn es so wäre, hätten wir Avantgarde darüber berichtet.
Kommen wir nochmal drauf zurück.
Genau. Kire, was war die meistgehörte Folge? Was war das Spannendste für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, ich habe mal kurz in die Statistiken geschaut. Also das mit den höchsten Downloadzahlen, das war die Folge 47. Das waren Firmen-Apps auf privaten Handys. Da haben wir das Stichwort wieder. Internetzensur in der Schweiz und der Tätigkeitsbericht vom EDÖB, den wir da besprochen haben. Und dann die zweitbeste, das war die Folge 45, das heißt auch eine jüngere. Da ging es um Mobilitätsplattformen, die Chatkontrolle in der Schweiz, Millionen Franken für die Swiss Cloud und ein drohendes Verbot von TikTok.
Also ich bin mir sicher, es ist der Bericht des EDÖB, das die andere Folge herausgerissen hat.
Ich bin auch sicher.
Du warst aber auch hervorragend vorbereitet. Hätte keiner besser gehabt.
Wir wissen nicht, was unter diesem Strauß der Straßenfeger war, aber auf jeden Fall danke für eure Treue. Diejenigen, die da hier regelmäßig dabei sind oder es in Zukunft dabei sein werden. Ja, vielleicht noch zuerst oder zum Schluss dieses Jubiläumsabschnitts hier ein bisschen behind the scenes. Also wahrscheinlich stellt ihr euch ja uns vor in einem sehr modernen Studio und hier sind 5 TechnikerInnen, die uns mithelfen. So ist es leider nicht ganz. Wir sitzen hier im Büro der Digitalen Gesellschaft in der Bitwäscherei. Das ist ein Coworking Space in Zürich. Wir waschen hier eigentlich nur mit Wasser. Das heißt, wir sind hier spontan eingerichtet, bringen unsere Kopfhörer selber mit, jedes Mal. Es gibt hier in diesem Büro auch Drucker und es gab auch schon Druckergates, oder Kire?
Ja, ja. Das kann schon mal vorkommen, dass sich Leute dann nicht davon abhalten lassen, nur weil jetzt eine Podcast-Aufnahme stattfindet, dass man jetzt da nicht drucken können sollte. Und entsprechend... Genau, dann für etwas Unruhe sorgen.
Ich habe hohe Sympathie für Ausdrucker.
Ja, vielleicht, ja. Genau. Also ihr müsst vielleicht unsere Arbeitsplätze hier vorstellen. Wir sind an einem großen Konferenztisch oder an einem Konferenztisch. Der Jörg hat einen Notebook vor sich und die Kopfhörer auf und spricht so die Podcast-Episode. Bei Rahel ist es dasselbe, bei mir auch. Und bei Sven, er hat sehr viel Papier vor sich, sitzt ganz lässig in seinem Stuhl und dazu noch 3 Bildschirme.
Ich bewege mich halt in beiden Welten.
Es gibt also Ausdrucker hier in unter den Podcast-Hosts und es gibt interessante Drucker in diesem Büro. Ja, vorher diese Anspielung wegen dem «Du darfst aber nicht früher gehen», Kire, das hat ja schon auch eine Geschichte. Es gab nämlich eine Folge und wir verraten natürlich nicht welche und wir verraten auch nicht wer, aber es gab mal eine Folge, wir waren einfach nicht fertig mit der Aufzeichnung und die Person musste dringendst weg, weil sie einen anderen Termin hatte und sie hat einfach während der Folge den Tisch hier verlassen, in aller Stille sich verabschiedet, gewunken und ist die Tür rausgelaufen.
Ich weiß von nichts.
Kire war leicht entsetzt.
Kires Gesicht war damals sehr, sehr spannend. Ihr habt aber alle sicher nichts gemerkt. Und dann gibt es hier noch den Böbel.
Den Böbel.
Böbele.
Böbele.
Der nichts zu tun hat mit dem Bobbele, der ist ein anderer. Der Kira hat mir ja bei der ersten Aufnahme meinen Kopfhörer gegeben und hat mich vehement, also sehr vehement darauf hingewiesen, dass ich alles verlieren darf, nur nicht den Böbele. Ihr wisst, wer der Böbele ist?
Ja, wir schon, aber ich glaube, unsere Zuhörer noch nicht.
Frei weiß auch, wer der Böbele ist.
Natürlich, das ist dieses Schaumgummiteil.
Es nennt sich Plopschutz.
Plopschutz.
Ja, unsere Kopfhörer, die haben so einen klassischen Schwanenhals auf der linken Seite mit vorne das Mikrofon und damit unsere Speuz- und Pop- und Plopp-Geräusche nicht so hart durchschlagen, hat es eben so einen Schaumstoff drauf und dem haben wir den absoluten Fachbegriff, dem Böbele, gegeben. Und den Sven darauf eingefixt, dass er dem sehr, sehr Acht geben muss.
Und neben meinem vielen Papier liegt halt auch so eine kleine Schachtel hier und dann packe ich diesen Böbele immer in sein Zuhause, diese Zuhause-Schachtel und dann wird er immer nach Hause getragen und dann wird er immer einen Monat später wieder freigelassen. Und bis dahin.
So ist das richtig.
Es ist eine Kunst, dieses Böbele nicht zu verlieren, das ist tatsächlich so. Es gab auch mal eine Episode, da mussten wir sehr kurzfristig umstellen. Ich kann mich gut erinnern, es war eine Episode mit Jörg, Kire und mir und wir wollten eigentlich über über ein Thema sprechen. Ich lasse euch gleich raten, welches. Aber im Vorgespräch, das wir jeweils führen, das dauert so eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, diskutieren wir vor, was, über was sprechen wir genau im Thema und wer sagt ungefähr was oder vertritt welche Rolle. Und dann haben sich Kire und Jörg richtig verstritten. Also es war eine, sie haben sich fast angeschrien. Man war sich so nicht einig über dieses Thema.
Und Rahel wurde immer ein bisschen kleiner.
Ja, genau. Bisschen, ich dachte so, machen wir wohl heute noch einen Podcast. Und das wäre ein wichtiges Thema für den Podcast gewesen. Wir haben das nachher weggelassen und kurzfristig etwas improvisiert. Also ihr könnt jetzt raten, welches Thema es war.
Wir vertragen uns wieder.
Die beiden vertragen sich wieder.
Es ging um das EPD, also das elektronische Patientendossier, der aktuelle Entwurf. Und ob man den jetzt von unserer Seite eher kurz und klein schlagen möchte und sagen, ja, das muss man ganz anders machen. Oder sagt, hey, ja, ist recht, nicht, ist noch brauchbar, aber lassen wir da noch, wir müssen noch vieles ändern. Also wir sind einfach, Kira und ich sind von zwei komplett unterschiedlichen Positionen gestartet, aber in den weiteren Diskussionen, die wir bisher offline hatten, sind wir uns, glaube ich, wieder so auf ungefähr Armdistanz rangekommen.
Würde ich meinen, ja.
Aber das Gespräch wäre nicht reif gewesen für eine Podcast-Folge.
Richtig, aber wir werden bestimmt darauf zurückkommen.
Also ich kann noch, wenn wir so bei Behind the Scenes sind, ihr erinnert euch daran, dass ihr mich mal irgendwann vor nicht so vielen Folgen kurzfristig reingenommen habt.
Ja, du warst sogar im Urlaub oder sonst auf
Reise. Nee, ich war in Berlin und ihr hattet mich dann angerufen, weil ich weiß gar nicht, wer konnte dich? Rahel konnte nicht. Und der Kira hat mir gesagt, ich müsse mir noch schnell ein Mikrofon kaufen, weil die AirPods nicht so gut funktionieren. Dann habe ich mir schnell ein Mikrofon organisiert, bin zurück in mein Hotelzimmer, dort alles fein aufgebaut. Und wir haben ja einen sehr schönen Test gemacht und haben eigentlich eine ganz passable Folge hinbekommen. Ne?
Ja, auch das beherrschen wir durchaus.
Ich muss euch gestehen, ich hatte währenddessen einen kleinen Hustenanfall. Wir kommen höchstwahrscheinlich zu Hustenanfällen auch noch. Und habe dann auf dem Mikrofon den Ausknopf gedrückt und habe mich gewundert, dass ich mich immer noch höre. Ich kann gestehen, ich bin leider auf den AirPods gewesen. Und nicht auf dem Mikrofon.
Die ganze Zeit das Mikrofon war für die Katze.
Ja. Demjenigen, also, der es nachbearbeitet hat, ey, wirklich.
Ich hab's noch gedacht, weil der erste Teil, als wir getestet haben, das hat anders getönt, weder dann während der Aufnahme. Aber Manuel hat es korrigiert.
Manuel, das ist ein guter Stichwort, weil na, abgesehen von deinen AirPods gibt es auch sonst so das eine oder andere Hintergrundgeräusch oder den einen oder anderen Hustenanfall hier rauszuschneiden. Wir sind sehr einfach unterwegs, aber wer uns immer wieder rausrettet, das ist Manuel, Manuel Stagars. Er macht für uns die Nachbearbeitung der Aufnahmen. Damit ihr euch das vorstellen könnt, was das heißt, wir nehmen meistens am Freitagnachmittag um ungefähr 16 Uhr auf, schicken es dann an Manuel. Und am Samstagmorgen haben wir einen perfekten Sound und keine Hustenanfälle. Und wenn es mal irgendwo etwas Kleines rauszuschneiden gibt, ist das auch raus. Also danke, Manuel, ganz herzlich für deine Arbeit im Hintergrund. Du bist immer super zuverlässig. Ja, und dann am Samstag macht's Kire meistens noch parat. Danke auch dir für die Arbeit. Und am Sonntagmorgen habt ihr den Podcast auf euren Ohren.
Also wenn ihr euch wundert, warum wir immer so schnell antworten können, dann liegt das daran, dass Manuel all die Denkpausen, die wir wirklich brauchen, rausschneidet. Ja.
Dauert eigentlich 3-4 Stunden, der Podcast. Ja, genau.
Das ein kleiner Blick behind the scenes, so, das kann man nicht auf Deutsch sagen. Hinter die Kulissen, danke. Was wir bei der 100. Folge machen, also bleibt uns treu, wir machen die besten Ausschnitte aus den Pre-Talks, inklusive des Streits zwischen Kire und Jörg. Voilà, das machen wir irgendwann dann mal. Jetzt aber zu der Aktualität aus der Netzpolitik.
Ja, wir hätten das Thema, wie angekündigt, der Unterschrift und Beschiss und E-Collecting. Ihr habt das sicher alle mitbekommen, was passiert ist oder was berichtet worden ist die letzten Wochen. Das hat ja vor allem der Tagesanzeiger zuerst aufgebracht. Es geht darum, dass bezahlte Sammlerinnen vor allem in der Watt, aber nicht nur mit unerlaubten Mitteln und Unterschriften gesammelt haben. Es gab da ja schon früher Hinweise darauf, dass Menschen mit zum Beispiel falschen Argumenten zu Unterschriften überredet worden sind. Und nun ist aber öffentlich geworden mit diesen Berichten, dass von SammlerInnen ganze Bögen inklusive den Unterschriften gefälscht worden sind. Die Adressen und die Unterschriften wurden dabei von anderen Unterschriftensammlungen übernommen oder auch einfach von Briefkästen abgeschrieben. Und jetzt gerade jüngst wurde noch bekannt, dass selbst auch ohne Auftrag Unterschriften gesammelt wurden. Also diese Firmen haben ihre SammlerInnen auf die Straße geschickt, ohne dass ein Komitee beispielsweise diese beauftragt haben. Und diese gesammelten Unterschriften wurden dann den Komitees zum Kauf angeboten. Und das bedeutet ja auch, dass ich zum Beispiel als Person, die hier eine Unterschrift abgebe und allenfalls auch von einem Begehren überzeugt bin, ja gar nicht mehr sicher sein kann, dass meine Unterschrift auch tatsächlich in der Sammlung auftaucht. Also wenn diese dann nicht gekauft wird, dann verfällt die ungenutzt. Und die Firmen sind dabei beim Verkauf auch sehr aggressiv vorgegangen und haben den Druck, der ja bei einer Sammlung eigentlich immer besteht, ausgenutzt, um diese eben zu über viel Geld loszuwerden. Also wir sprechen da so von 7-8 Franken pro Unterschrift, das ein Komitee bezahlen muss. Und eben ja, wie gesagt, meistens ist es gerade bei einem Referendum 100 Tage, die sind sehr schnell um die 50.000 Unterschriften zusammen. Da besteht immer ein starker Druck. Ich mag mich noch erinnern, auch bei der Sammlung zum EID-Referendum, da haben wir also ziemlich stark geschwitzt, so nach 2 Monaten und haben uns auch immer neue Sachen überlegt, was wir noch machen könnten, sollten, müssten, um auch tatsächlich auf diese 50.000 dann zu kommen. Das hat ja dann am Schluss gut geklappt, aber über einige Wochen war das überhaupt nicht klar und da steht man schon unter einer großer Belastung und da ist die Verführung dann schon auch groß, dass man dann denkt, ja gut, wenn man noch irgendwo etwas Geld zusammenkratzen kann, dass man dann entsprechend Unterschriften auch allenfalls kauft. Und nun eben ist eigentlich die Bombe geplatzt in diesen Wochen. Das hat jetzt ziemlich für Aufruhr gesorgt, zu Recht auch für Aufruhr gesorgt. Was jetzt aber mindestens aus meiner Sicht eher etwas enttäuschend ist, die Reaktion des Bundesrats. Da ist jetzt eher eigentlich nur eine zögerliche Reaktion zu spüren. Was jetzt passiert ist zwar, dass die Bundeskanzlei die Bögen neu im Vier-Augen-Prinzip kontrolliert. Also die macht ja da nochmals eine Kontrolle, nachdem dass die Gemeinde eigentlich schon die Beglaubigung gemacht hat. Aber eben eigentlich eine solche Kontrolle ist auch gar nicht so einfach zu machen, da ja die Unterschriften nicht bekannt sind. Also ich kann ja nicht einfach Unterschrift vergleichen, aha, das ist jetzt irgendwie die Unterschrift von einer Person, wie sie normalerweise macht und stimmt jetzt das überein mit dem, was da auf dem Bogen steht. Also das heißt, man kann da nur auf andere Anhaltspunkte zum Beispiel gehen, wie zum Beispiel, da wurde ja auch darüber berichtet, dass wenn Unterschriftenbogen von der Straße zurückkommen, dann haben die eine gewisse Historie hinter sich, die sind etwas zerflattert und sind natürlich auf dem Klemmbrett gewesen und das hinterlässt Spuren. Und wenn natürlich ein Unterschriftenbogen noch praktisch druckfrisch irgendwie und ausgefüllt und mit demselben Kugelschreiber und derselben Schrift, dann lässt sich natürlich schon gewisse Hinweise herauslesen, aber wenn man das etwas gut macht, dann ist das sehr schwierig zu entdecken. Was der Bundesrat noch macht, also die Bundeskanzlei, sie wird einen runden Tisch einberufen. Damit sollte sich die Branche einen Verhaltenskodex geben. Und sie konnte sich aber nicht dazu durchringen, zum Beispiel ein Verbot von professionellen Sammelfirmen mindestens temporär zu erlassen. Und es wird auch rückwirkend keine neuen Überprüfungen und Ungültigkeitserklärungen von Bogen oder gar Abstimmungen geben. Das ist ja schon alles sehr heftig, was da aufgetaucht ist. Was mir als erstes gerade durch den Kopf gegangen ist, als ich das gehört habe oder darüber gesprochen habe, ist, ich ging eigentlich zuerst davon aus, dass es sich um eine, Urkundenfälschung handeln würde, wenn man so Unterschriften fälscht, was jetzt aber eher eigentlich in den Medien gesagt wird, und da kannst du sicherlich dann auch etwas dazu sagen, Sven, ist, dass es eigentlich sich um Wahlfälschung oder Wahlbetrug handelt. Alles in allem sicherlich oder so oder wie auch immer, es ist sicherlich kein Kavaliersdelikt, was da vorliegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da Leute doch noch ziemlich, also wenn dann diese unerlaubten Mittel nachgewiesen werden können, dass die dann doch schon noch ordentlich an die Kasse kommen könnten.
Also das würde mich auch nicht stören, im Gegenteil.
Naja, genau, ja, das würde ich mich auch anschließen. Ja, definitiv.
Ja, aber das Problem ist tatsächlich ja jetzt diese gefälschten Unterschriften rauszufinden. Also man kann das, wie du gesagt hast, schlecht nachweisen. Man muss quasi auf frischer Tat ertappt werden oder wirklich Leute anrufen, hast du unterschrieben, oder um das rauszufinden. Also das ist so mega schwierig, und gleichzeitig, was man schon merkt, ist, das Vertrauen ist jetzt wirklich schwer beschädigt, glaube ich, in diese Unterschriftensammlungen. Also ich kenne viele Organisationen, auch mein eigener Arbeitgeber, der Unterschriften sammelt auf freiwilliger Basis, und das sind die Leute, die jetzt darunter leiden. Man hat viel weniger Effizienz. Also wenn du vorher 20 bis 30 Unterschriften gesammelt hast, dann pro Stunde, dann sind es jetzt vielleicht noch 10 bis 15, also bei der Hälfte. Und das ist natürlich ja schon krass, dass jetzt die bestraft werden, die es eigentlich unbezahlt gemacht haben bisher.
Also ist ja in vielen Bereichen so üblich, ne? Du hast halt auch so professionelle Spendensammler, wo ja auch die Frage ist, ob das jetzt so in dem Sinne ist eines Spenders, wenn du halt zu Weihnachten auf der Straße bist und du spendest für die Organisation XY und hoffst, dass dein Franken da 1:1 durchgereicht wird. Und dann sind es professionelle Spendensammler. Hier ist hier wird die Geschichte natürlich höchstwahrscheinlich deshalb strafrechtlich relevant, weil Personen auf den Unterschriftenlisten gewesen sein könnten, die diese Unterschrift oder die abgegeben haben. Ne? Also genau. Dass man jetzt professionelle Sammler vielleicht auch möglicherweise anstellt, dürfte vielleicht nicht das Problem sein. So, wenn du halt
das,
so.
Das, ne? Gibt's auch schon länger. Das ist.
Das, also, so wie es jetzt halt ist, dass du pro Unterschrift bezahlt wirst als Sammler, als bezahlte Sammlerin, ist es halt so, dass deine Anreize zu fälschen extrem hoch sind. Also, wenn du dir vorstellst, eben, da kannst du kurz ans Hochhaus stehen und etwas abschreiben, oder du kriegst eine Liste von einer, du überträgst eine Liste von einem anderen Bogen auf eine andere Initiative und verdienst damit in der Kürze eigentlich einen Hunderter, dann ist das natürlich massiv. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man es erlaubt lässt, aber Leute im Stundenlohn bezahlen muss und nicht mehr als pro Unterschrift, oder? Ich meine, es ist einfach von den Anreizen her momentan so ausgelegt, dass es mega begünstigt wird.
Na gut, die Frage, die dahinter steht, ist, ob es jetzt eine individuelle Strafhandlung ist einer Person, die sagt, okay, du wirst pro Unterschrift bezahlt und dann versuchst du so viele wie möglich reinzumachen, oder ob dahinter halt doch auch ein größeres politisches Interesse besteht, ne? Weil du natürlich darüber dann ja auch Initiativen letztendlich zum Erfolg verhelfen kannst, indem du halt, also bestimmt hast du immer diese privaten Einzelfälle, wo jemand sagt, okay, den da machst du den Beschiss mit und schreibst da drei Namen rauf, weil du nochmal paar Franken verdienst. Interessant wird's, und dann auch die Frage, wie man damit umgeht, wenn es halt doch unternehmensgesteuert, initiativengesteuert ist, zu sagen, macht man nur drei Blöcke mehr, weil es einfach hinten raus dann einfach die Zahlen verändert, ne? Weil es dann für die Demokratie oder so die direkte Demokratie natürlich Fragestellungen aufwirft, wo ich jetzt ja nicht wüsste, wie man es verhindern soll.
Ja, es ist mir eben auch durch den Kopf gegangen. Also die Interessen sind natürlich auch nicht so gelagert, dass das wirklich tatsächlich auch aufgedeckt wird und auffliegt. Also die Sammlerinnen verdienen gutes Geld. Die Firmen, die diese Leute anstellen oder organisieren, haben kein Interesse, weil die möchten möglichst viele weiterverkaufen können. Und die Komitees sind auch angewiesen, dass sie die Unterschriften haben. Und was da halt eher das Problem ist, ist dann natürlich die hohe Fehlerquote. Also das ist dann dieses Jahr auch sehr hochgegangen jetzt in den letzten Monaten und Jahren, wo man früher irgendwie 5, vielleicht in den schlechten Fällen irgendwie 10% ungültige Unterschriften hatte, wo es jetzt ein Drittel sein kann. Zum Teil gibt es ganze Bögen, die halt dann eben als ungültig zurückkommen, wo man dann eigentlich merkt, irgendwie die Qualität ist jetzt nicht mehr so hoch, und spätestens dann hat das Komitee ein Problem, wenn sie merkt, ich habe halt auch irgendwie 130.000 Unterschriften für eine Initiative zusammen und es reicht halt unter Umständen immer noch nicht, dass ich die nötigen 100.000 Gültigen habe.
Also ich glaube, da kann man schon fast rein statistisch den Beweis führen, dass gefälscht wurde. Also wenn einem Bogen irgendwie 80% oder gar alle gefälscht sind oder solche Merkmale haben, also das passiert nicht. Ich habe in meiner Politikkarriere auch sicher schon 2.000, 3.000 Unterschriften gesammelt. Und ich, klar, also man kann das immer besser organisieren, dass man nicht mit dem gleichen Kugelschreiber schreibt oder man jemand die erste Zeile gibt, dann den nächsten den Bogen weiterreicht für die zweite Zeile, damit die Handschrift ändert etc. Aber was ich mir jetzt gerade noch überlegt habe, vielleicht ist das auch noch eine Schnapsidee. Es gibt also in der politischen Werbung, lassen wir auch häufig Flyer verteilen. Da gibst du jemanden irgendwie 2000 Flyer und hoffst, dass er sie verteilt. Und da besteht auch immer die Gefahr, dass er das Geld nimmt und dann die meisten in den Abfall wirft und ein paar so sporadisch verteilt. Und da haben diese Unternehmen teilweise angefangen, dir die GPS-Daten ihrer Verteiler zu schicken, damit du siehst, hey, sie sind das Quartier so, wie es du gewünscht hast, abgefahren, abgelaufen. Müsste man hier, wenn jemand das professionell macht, sagen, hey, du musst Handy, GPS sagt, dann sieht man, er war dort auf dem Platz. Und man könnte auch mal stichprobenartig vorbei gehen. Also vielleicht jetzt auch nur eine Schnapsidee, aber einfach irgendwie so, weil sonst ist es wirklich schwierig, wie kriegst du das in den Griff und es komplett zu verbieten, ist auch schwierig. Also
das könnte jetzt eine gute Überleitung ins nächste Unterthema sein. Und was jetzt tatsächlich in den letzten Tagen oder dieser Woche auch einen großen Schub bekommen hat, und das Thema ist aber auch nicht neu, sondern es geht schon länger, und das ist das Thema E-Collecting. Also das heißt, dass Unterschriften für Referenden und Initiativen digital gesammelt werden können. Das ist jetzt aber bis jetzt immer etwas abgeblockt worden, das Thema. Und zwar hatte man da Angst vor Verschiebungen im politischen Kräfteverhältnis, insbesondere bei bürgerlichen Parteien. Also die hatten diese Angst und daher immer etwas das Thema abgeblockt. Und es geht auch die Angst um, dass es zu mehr Abstimmungen kommen könnte, wenn man E-Collecting einführen würde, weil das ja potenziell einfacher ist, dann zu sammeln und auch die Unterschrift abzugeben. Aber was man in dieser Argumentation vergisst, ist, dass eigentlich in den letzten Jahren das Unterschriftensammeln eher schwierig geworden ist. Und das liegt daran, dass man früher sehr stark von den bei den Urnengängen, also vor den Wahllokalen, Unterschriften gesammelt hat. Und da die Leute aber mittlerweile natürlich kaum mehr an die Urne gehen, sondern eher brieflich abstimmen, fällt eigentlich diese, sage ich mal, eher einfachere Sammelmethode. Und das macht das Sammeln eigentlich aktuell schwieriger, als dass es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren noch war. Und was ist jetzt passiert diese Woche? Nun wurden im National- und im Ständerat zusammen 7 Motionen von Personen aus 7 Parteien eingereicht, die einen Pilotbetrieb für E-Collecting fordern. Und zwar soll die EID-Vertrauensinfrastruktur dazu als technische Grundlage dienen. Und das ist jetzt ein Zitat aus der Motion: um datenschützerische und andere IT-Sicherheitsrisiken zu minimieren, soll die Umsetzung datensparsam, dezentral und quelloffen erfolgen. Nun scheint es also doch plötzlich schnell vorwärts zu gehen, wenn so parteiübergreifend ein entsprechender Pilotversuch gefordert wird. Wie seht ihr die Chancen und Risiken?
Ich sehe ein grosses Potenzial, vor allem dann auch wiederum die Authentizität abzuklären. Was aber, was man sich bewusst sein muss, es wird tatsächlich eine Verschiebung geben, aber die ist nicht zwingend schlecht, weil die Chance, dass hier angesprochen wird, für eine Unterschrift abzugeben, heute auf analog auf einem Papierbogen, die hängt davon ab, wo ihr lebt und was ihr für Lebensumstände habt. Also wenn ihr öfters an belebten Orten seid, ja, an der Bahnhofstraße oder auf einem Marktplatz, dann werdet ihr sehr regelmäßig angesprochen. Wenn aber euer Alltag euch nicht dorthin führt, dann werdet ihr die meisten Unterschriftensammler gar nie sehen. Und wenn wir natürlich jetzt ein elektronisches System machen, wird ein anderer Ausschnitt der Bevölkerung öfters an diese Informationen herankommen und gefragt werden, willst du unterschreiben, und eine andere Bevölkerungsgruppe dafür wesentlich seltener. Aber ich sage nicht, dass der erste Ausschnitt aus der Bevölkerung die wahre Repräsentation der Schweizer Bevölkerung ist. Also wir müssen da bewusst sein, beides ist ein Filter auf unsere Bevölkerung. der halt so ist, weil er so ist.
Also es wird sich ja nicht verhindern lassen, dass bestimmte Dinge dann auch ins Digitale abwandern. Also so die Hoffnung zu haben, dass bestimmte traditionelle Grundsätze, die so eine Demokratie aufgebaut haben, permanent dann auch analog stattfinden, ist ja Quatsch. Man muss dabei bloß aufpassen, es gibt halt bei diesen, also ich finde, es müssen wir ein bisschen zwiegespalten, weil diese E-Petitionen, also diese elektronischen Petitionen, natürlich auch in der heutigen Zeit, wo die jungen Menschen so gelernt haben, schnell zu klicken und schnell mal dabei zu sein, das erreicht dann relativ schnell auch eine Beliebigkeit, ne? Und du kannst halt auch sehr inflationär so ein Mittel ausnutzen und machst damit eigentlich auch so einen Denkprozess kaputt. Also wenn du jetzt so unterschreiben musst vor dem Mikro oder so, dann überlegst du da doch schon mal kurz und sagst, willst du jetzt, willst du nicht, worum geht's? Beim Handy schnell mal zu klicken und zu sagen, bin ich dabei, automatisch Adresse, Unterschrift ausfüllen und weg.
Nein, also ich glaube schon, dass es schneller geht so. Ich bin nicht sicher, ob es so viel schneller geht, weil ich glaube, es ist etwas anderes bei einer Petition, sich schnell einzutragen, als wenn du dann dein Wallet so noch aktivieren musst von einer E-Idee. Aber ich glaube, was auch wichtig ist zu sehen, ist, es wird für Akteure, für politische Akteure, die Initiativen und Referenden sammeln wollen, wichtiger, mehr elektronische Kontakte zu haben, weil das wird der Ort sein, wie man quasi schnell eine große Reichweite erreicht. Es ist schon heute ein Faktor, quasi die Datenbankgröße, und es wird aber noch wichtiger werden, wenn man quasi diesen Prozess auch medienbruchfrei elektronisch abwickeln kann. Und also ich finde es dann auch eine Diskussion wert, ob man, wenn man sieht im Pilotbetrieb, es ist wirklich einfacher, viel zu sammeln, ob man dann die Hürde etwas erhöht. Ich finde, es ist eine legitime Diskussion. Aber das werden wir sehen, glaube ich. Es ist wichtig, dass es diesen Pilotbetrieb gibt.
Bin ich keiner Meinung, aber ich glaube, die Hürde muss geändert werden, sei das in der Menge oder auch in der zur Verfügung stehenden Zeit. Und vor allem, was für mich noch eine Schwierigkeit wird, wird dann überhaupt noch jemand auf beiden Wegen sammeln? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann der elektronische Weg sehr weniger Ressourcen braucht, weniger Personal etc., und man sich dann auf den fokussiert und eigentlich der analoge Weg auf der Straße oder eine Nummer, du kannst ja nicht sagen, eine Unterschrift auf der Straße ist 7-mal mehr wert als eine elektronische, wie du jetzt sagst, mal, ja, klicke ich da auch noch ein Ja.
Ich bin ziemlich überzeugt, dass es noch sehr lange beide Wege dann geben wird. Oder andersrum, es ist ja heute schon so, das ist ja auch irgendwie mit WeCollect etc. und anderen Plattformen aufgekommen, wo ja einen großen Teil eigentlich des Ausfüllens und des Bogens und der Kampagne eigentlich digital online machen kannst, wo du dann einfach am Schluss, Anführungszeichen, noch den Bogen ausdrucken, unterschreiben und vorfrankiert einschicken musst. Es ist sicherlich noch etwas mehr, aber dennoch, auch wenn du diese Möglichkeit hast, haben wir auch beim EID auch immer noch die Kampagne auf der Straße gemacht, und es ist schon nur, um Sichtbarkeit zu generieren, um da zu sein, um entsprechende Fotos zu haben, und auch da, wenn du es gut machst, kannst du doch auch noch schnell viele Unterschriften sammeln. Rahel hat vorhin entsprechend Zahlen genannt. Dass du wirklich auch aktiv machen kannst, auch wenn du jetzt keine Adressdatenbanken, wenn du keine Leute mehr hast, die du eigentlich anschreiben kannst, wo du einfach tatsächlich auf die Straße gehen kannst und entsprechend die Sammlung machen kannst.
Für die 100. Folge, wenn wir da den nächsten Rückblick haben, ich würde behaupten, wenn das wirklich nicht nur als Pilot, sondern wirklich eingeführt wird, dann wird das in wenig, sagen wir 2-3 Jahren, höchstens noch 10% analog gesammelt werden.
Diese Wette ist angenommen.
Cool.
Und dann sind Fälschungen ausgeschlossen?
Nein, auch wirklich die gültigen Unterschriften, behaupte ich, innerhalb der 2-3 Jahren sind über 90% über den elektronischen Weg von den gültigen Unterschriften.
Gut, vielleicht noch ein paar Worte, wie das dann allenfalls technisch ausgestaltet werden könnte. Wahrscheinlich würde solche Sammelplattformen typischerweise in den Kantonen betrieben werden oder von den Kantonen, aus der Überlegung, dass kleinere Gemeinden eher überfordert wären, respektive dann allenfalls eine Lösung von der Post kaufen würden. Und eine zentrale Plattform beim Bund sicherlich nicht gewünscht ist, was ja auch durch die geforderte Dezentralität aus den Motionen ausgeschlossen ist. Und da auch weiterhin Unterschriften auf Papier geleistet werden können, würden dann die Unterschriften, also sowohl die auf Papier wie auch die digitalen, von den Gemeinden beglaubigt, respektive abgeglichen auf diesen Plattformen, die von wahrscheinlich von den Kantonen zur Verfügung gestellt werden und an die Bundeskanzlei oder dann die entsprechende Stelle beim Kanton, allenfalls auch der Gemeinde, wenn es auch Gemeindeanliegen, Unterschriften gesammelt würden, dann die kämen dann die Anzahl der Unterschriften übermittelt. Sicherlich ließe sich dies mit entsprechender Kryptographie auch noch zusätzlich absichern und den Datenschutz weiter erhöhen, um da eigentlich den Anforderungen Genüge zu tun. Dann gibt es sicherlich auch noch rechtliche Aspekte, die festschreiben müssten, dass es eine strikte Zweckbindung gibt, dass die Daten also für keinen anderen Zweck als für die Feststellung, ob eine Initiative oder ein Referendum zusammengekommen ist, verwendet werden. Und sie müssten dann sicherlich, nachdem klar geworden ist, dass eine Initiative oder ein Referendum zustande gekommen ist, also irgendwie nach Ablauf der Frist, nachdem die Verfügung erlassen worden ist, dann entsprechend gelöscht werden. Das wäre so mindestens meine kurze Interpretation, wie man das umsetzen könnte. Seht ihr das auch so?
Ich glaube schon. Also man muss wirklich schauen, das sind politische Meinungsäußerungen sind besonders schützenswerte Personendaten, also die höchste Schutzkategorie. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass man das sehr gut schützt, dass man hier die Rahmenbedingungen streng setzt. Und trotzdem, glaube ich, was wichtig ist auch zu betonen, ist, dass es eine Differenz gibt zum E-Voting, weil da sind wir ja sehr skeptisch und häufig denken die Leute, ja, das ist ja dann, wieso seid ihr bei dem skeptisch und beim anderen nicht und so. Also es ist eine große Differenz in der Komplexität, wie man das sicher machen kann.
Ich bin jetzt einmal der Stachel im Fleisch. Ich bin nicht mal so sicher, ob das so schützenswert ist, weil wenn ich eben so Unterschriften gesammelt habe, gab es doch einen namhaften Anteil von Leuten, die gesagt haben, ja, ich unterschreibe, dass das vors Volk kommt, damit ich es ablehnen kann. Ich möchte, dass darüber gesprochen wird. Also du gibst damit noch nicht zwingend deine Meinung preis. Du sagst einfach, dass du willst, dass darüber eine Abstimmung stattfindet. Also hingegen bei einem E-Voting, da sagst du dann ganz klar deine Meinung. Und der andere Unterschied ist natürlich, ich sage jetzt mal, der GAU beim E-Collecting wäre eine Abstimmung zu viel. Und beim E-Voting wäre dann irgendwie, keine Ahnung, ein Gesetz zu viel, eine Kohäsionsmilliarde zu viel oder was auch immer. Aber ich habe viele Leute gehabt, die sagen, ja, bringt das an die Urne, ich möchte dagegen ankämpfen.
Das ist auch immer mein Argument beim Unterschriftensammeln, wenn die Leute unentschieden sind, zu sagen, es ist ja noch nicht definitiv, wir wollen einfach die Debatte lancieren, genau. Und darum jetzt hier unterschreiben.
Obwohl Rahl hat ja recht, ne? Also besonders nach dem Datenschutzgesetz sind halt die Daten über weltanschauliche und politische Daten sind halt besonders schützenswerte Personendaten. Und alleine die sich für eine Initiative erstmal auszusprechen oder zu sagen, man will die initiieren, ist ja schon auch eine Richtung, die du da irgendwie vorgibst. So, ne? Ansonsten,
also es mag ein paar, so wie Jörg sie beschrieben hat, geben, aber ich meine, die große Menge ist.
Aber die große Menge ist ja eher politisch konnotiert, als jetzt wir wollen Sonne oder Regen.
Du hast eine Grundpräferenz.
Es gibt eine plausible Verneinung, wenn dich jemand darauf behaupten will.
Das gibt's auch.
Du kannst jederzeit behaupten, ich gehöre zu der Gruppe, die das aus Randen, was beim E-Voting nicht möglich ist.
Gut, also so viel zu diesem Thema. Das wird jetzt sicherlich in nächster Zeit spannend bleiben und wir werden da auch am Ball bleiben. Und dann würde ich sagen, dann würden wir übergehen zum nächsten Thema.
Genau, von mir gibt es ein Thema. Rahl hat gesagt, das Thema ist omnipräsent und in dieser Tradition wollen wir ein omnipräsentes Thema auch in dieser Podcast-Folge kurz besprechen, und zwar das Positionspapier zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Da ist sie wieder. Warum gibt es das Positionspapier eigentlich?
Also das Positionspapier der digitalen Gesellschaft.
Kira hat natürlich recht, ein Positionspapier der digitalen Gesellschaft. Warum gibt es dieses Positionspapier? Ihr habt alle mitbekommen, dass die Europäische Union den AI Act erlassen hat nach längerer Diskussion und der ist dann auch am 12. Juli 2024 im Amtsblatt veröffentlicht worden. Dann gibt es verschiedene Daten, wann der in Kraft tritt. Und selbstverständlich gibt es auch innerhalb der Schweiz oder in der Schweiz eine Diskussion, wie geht man eigentlich mit Regulierung von künstlicher Intelligenz um. Da ist vorgesehen, dass es Ende des Jahres eine Auslegeordnung gibt. Im November 2024 ist die angekündigt worden. Und die politische Diskussion auch von Bundesräten findet ja statt. Beat Jahns hat auf einer Veranstaltung der Uni St. Gallen 24. März 2024, also Anfang diesen Jahres, so ein bisschen geäußert. Er ist da hin und her gerissen zwischen Fortschritt und Risiko. Aber er war auch schockiert, weil er wohl einem Elon Musk Deepfake vorgeführt bekommen hat auf irgendeiner Ministerkonferenz. Und sie alle davon ausgingen, dass sie mit dem echten Elon Musk, der sich da irgendwie einschaltet. Und ich zitiere ihn, Bert Jans sagte dazu, wie kommt man auf die Idee, alle Gesichtsbilder zu sammeln? Wenn es um die Freiheit der Menschen geht, muss KI reguliert werden. So, und im Hinblick auf diese Auslegeordnung gibt es verschiedene Interessengruppen. Dazu komme ich gleich, wer noch dabei ist, unter anderem die digitale Gesellschaft, die sich natürlich positioniert und da auch, darf man sagen, Einfluss nehmen möchte auf die zukünftige Regulierung. Ich habe an dem Papier selber nicht mitgeschrieben und kann euch sagen, es ist, also ich fand es ist tatsächlich lesenswert. Es ist jetzt nicht so, aus meiner Sicht nicht so einseitig, wie man es vielleicht von der digitalen Gesellschaft auch manchmal erwarten würde, sondern hat so sehr gut den innovationsfreundlichen Ansatz, wirtschaftsfreundlichen Ansatz im Blick, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch den Schutz von Grundrechten. Ihr könnt das Papier bei der digitalen Gesellschaft herunterladen oder bei mir im Ausdruck auch, da gibt es nicht zu lachen, bei mir im Ausdruck auch erhalten. Was steht drin in diesem Positionspapier? Das Positionspapier enthält Vorschläge zur Regulierung von automatisierten Entscheidungssystemen und in dem Positionspapier werden KI-Systeme als automatisierte Entscheidungssysteme oder ADMS bezeichnet. Auch eine erstmal ein interessanter oder anderer Ansatz, der da verfolgt wird. Und dann gibt's und dieses Papier verfolgt, anders als die EU, die ja einen sehr risikobasierten Ansatz hat, hier eine Mischform von einem schadensbasierten Ansatz und einem risikobasierten Ansatz. Es gibt dann, soll sichergestellt werden, der Schutz der Individuen und der Gesellschaft und die Einhaltung von Grund- und Menschenrechten. Da wird sich an dem Datenschutzkonzept der digitalen Gesellschaft orientiert, was wir heute auch schon zitiert hatten. Also Schutz von Manipulation, Schutz Diskriminierung, Recht auf Transparenz, Recht auf Vergessen, Schutz der offenen und freien Gesellschaft. Dann hat dieses Papier verschiedene Risikokategorien von den ADMS eingeteilt, und zwar ein tiefes Risiko für die Gesellschaft und Individuen, zum Beispiel wenn es um automatisierte Überprüfung von Lebensmittelverpackungen geht, dann ein hohes Risiko für die Gesellschaft und für das Schutzziel der Individuen. Da steht der positive Nutzen ein signifikantes potenzielles Risiko gegenüber. Zum Beispiel, wenn es um Empfehlungen für Nachrichtenfeeds oder Entscheidungen im Sozialwesen geht. Und die dritte Risikokategorie ist dann das inakzeptable Risiko, wo der potenzielle Schaden so hoch ist, dass er nicht riskiert werden darf. Und oder oftmals zuverlässig erwartet werden kann, zum Beispiel biometrische Massenüberwachung, automatisierte Asylentscheidungen, Social Scoring. Das sind also diese drei Risikokategorien. Meine Mutmaßung ist, Kire, vielleicht kannst du da auch was zu sagen, weil du ja auch mit beteiligt warst, dass da sicherlich die größte Diskussion stattfinden wird, in welche Kategorie werden jetzt welche Systeme eingeordnet, weil man ja da durchaus unterschiedliche Auffassung sein kann. Ne? Also die einen werden vielleicht sagen, ist vielleicht doch kein hohes Risiko, und die nächsten sagen, ja, ist aber jetzt so wichtig, dass es ein hohes Risikosystem sein könnte. Ja,
das ist sicherlich so. Da wird sich dann die Praxis dann herauskristallisieren, wie das ist. Da wird es sicherlich dann auch noch weitere Beispiele geben, die man dann machen müsste, wenn man das so umsetzen würde. Und was es dann, also was auch noch interessant ist, dass es ja irgendwie eine Selbstdeklaration gibt, also die Instanz, die ein entsprechendes System einsetzt, macht für sich die Risikoeinschätzung und sagt dann, ja, als tiefes Risiko brauche ich nichts weiter zu machen, außer dieses Risiko einzuschätzen. Habe ich jetzt hohes Risiko, dann muss ich die Sorgfalts- und Transparenzpflichten etc. einhalten, und habe ich ein inakzeptables Risiko, darf ich es eben nicht einsetzen. Was dann natürlich zum Spiele kommt, ist dass man das nachvollziehen können muss, respektive dass es da Mechanismen geben muss, die das überprüfbar machen und die dann im Zweifelsfall auch, oder wenn das zum Beispiel auch falsch eingesetzt worden ist, insbesondere halt zu tief, dass dann da auch gewisse Sanktionsmöglichkeiten dann greifen, um da dann das entsprechend justieren zu können, damit das eben so passt, wie das dann vom Gesetzgeber eigentlich vorgesehen ist.
Ein weiterer Schwerpunkt des Papiers sind die Sorgfalts- und Transparenzpflichten. Und da fand ich auch sehr nachvollziehbar überzeugend, dass es eine Zertifizierungspflicht dann nur in speziellen privatwirtschaftlichen Bereichen, wie zum Beispiel Medizinprodukten oder im medizinischen Bereich gibt. Also eher so eine sektorspezifische Zertifizierungspflicht. Und dann hat die digitale Gesellschaft den Unterschied gemacht zwischen dem Einsatz oder zwischen den Sorgfaltspflichten beim Einsatz in der Privatwirtschaft, die Informationen oder transparente Informationen über die Herkunft sämtlicher verwendeter Daten sowie Qualität und Vollständigkeit geben müssen, und die staatlichen Akteure, für die ein höherer Standard vorgesehen ist für die Nachvollziehbarkeit und Transparenz, was sich für mich auch daraus erklärt oder auch nachvollziehbar ist, dass der Staat natürlich eine besondere Vertrauensstellung auch innehat bei Entscheidungen und man da dann auch höhere Anforderungen an den Staat selber stellt, die er einzuhalten hat.
Und bei den Privaten natürlich dann auch noch Geschäftsgeheimnisse allenfalls reinspielen und dann entsprechend auch nicht die Modelle komplett offengelegt werden können sollen.
Was vielleicht schade ist und zum besseren Verständnis beitragen wird. Eine gute Idee in diesem Papier ist die Idee einer Aufsichtsbehörde, also eine ADMS-Aufsichtsbehörde, die dann Unternehmen beraten soll, Unternehmen, Behörden, die Öffentlichkeit beraten soll, Langzeitanalysen durchführen soll, Beschwerden sammelt und dann auch bei hinreichendem Verdacht des Verstoßes gegen die Einhaltung der Regulierung oder Kategorisierung entsprechend eingreifen kann. Die Aufsichtsbehörde soll jetzt nach der Vorstellung, aber ist natürlich anders wahrscheinlich nicht möglich, wird dann auf allen Ebenen oder soll auf allen Ebenen installiert sein, Bund, Kantone, Gemeinde. Ich weiß, dass es immer eine Diskussion ist. Ich glaube, dass so eine Aufsichtsbehörde eigentlich eher nur in einer wie auch immer gearteten zentralen Ausprägung oder Form sinnvoll sein kann, weil ansonsten hast du ja Kantone, also Kantonzug zum Beispiel könnte ja möglicherweise nach dem Krypto-Valley dann der KI-Valley werden und da vielleicht besonders freundlich sein, und andere Kantone sind da vielleicht ein bisschen mehr kritisch. Insofern weiß ich nicht, wie ihr das seht.
Genau, also es wird dann sicherlich auch eine Diskussion in der politischen Auseinandersetzung sein, weil aktuell, also was wir ja machen, ist eher ein horizontaler Ansatz, also ein Gesetz, das dann eigentlich alle Anwendungen umfassen soll, halt mit diesem risikoschadensbasierten, gemixten Ansatz. Und was ja jetzt eher in der Debatte ist und wo es wahrscheinlich hinauslaufen wird, mindestens in einer ersten Phase, ist, dass es eher sektorelle Anpassungen geben wird. Da spricht dann etwa eben dagegen, dass man da, also wenn man gemeinsame Begrifflichkeiten oder dann eben auch eine Aufsicht und Sanktionsmöglichkeiten haben möchte, dass die wahrscheinlich in einer horizontalen Ausrichtung besser aufgehoben sind oder man mindestens einen Mantelerlass haben muss, der das regelt und dann sektorielle Ansätze dazu machen muss. Aber gerade bei der Aufsicht wird es so sein, wahrscheinlich eher wie beim Datenschutzgesetz, da es jetzt keine Bundeskompetenz gibt, um den Kantonen da die Vorschriften zu machen, wird es unter Umständen halt tatsächlich dann auch ein Bundesgesetz geben und dann kantonale Umsetzungen jeweils noch, also halt für die Behörden in den Kantonen und in den Gemeinden. Das könnte dann in der Praxis so herauskommen.
Ja, und bei der Aufsicht ist halt auch immer die Frage, wie scharf sind die Zähne so, oder was sind die Kompetenzen? Also ist das dann eine Warnungsbehörde und Beratungsbehörde, oder hat die auch das Recht, irgendwo Maßnahmen zu ergreifen, wenn sich irgendetwas zeigt oder wenn Sachen nicht eingehalten werden? Was ist da der Prozess? Also ich finde, da müsste man schon gewisse Kompetenzen zuschreiben, einfach um ein gutes Instrumentarium zu haben und schnell reagieren zu können. Ich vermute dann aber eben wieder, so wie die Schweiz auch sich als Regulator versteht oder eben nicht, wird man da zurückhaltend sein in der politischen Diskussion. Man wird, das wäre jetzt meine Wette auf die Zukunft, man wird sicher nicht so weit gehen wie die EU. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man ein integrales Gesetz macht, egal in welcher Form, also nicht eine diese horizontale Regulierung, die du angesprochen hast. Ich glaube, da werden wir gute Ideen eingeben können, aber wohl nicht das erreichen, was wir hier als digitale Gesellschaft vorschlagen.
Genau, also da gibt es im Papier auch Vorschläge zu den Sanktionen, dass es da Verwaltungssanktionen geben soll, anders als im Datenschutzrecht mit dem individuellen Strafrechtssanktionen, die Klage von Individuen und Verband und Verbandsklagemöglichkeit, bestimmt durchaus eine interessante Variante. Meine Mutmaßung ist, dass das eher weniger kommt, obwohl ich finde, dass gerade in so einem Bereich, in so einem relevanten Bereich es durchaus geboten wäre, weil die Einzelpersonen die kann sich die Klagemöglichkeit am Ende des Tages nicht leisten. Und damit hast du dann den zahnlosen Tiger, den Ral ja gerade beschrieben hat, in so einer Aufsichtsbehörde, weil einfach auch keine Kontrolle stattfindet. Wir werden sehen, was sagen eigentlich andere Akteure in der Schweiz zu der Auslegeordnung. So, nach meiner Einschätzung ist es noch relativ ruhig so in der politischen oder in der Verbandsdiskussion. Also Zwicko hat sich witzigerweise einige Tage vor den Sommerferien geäußert und hatte da ein Papier veröffentlicht, wo sie sich dahingehend eingelassen haben, dass sie gegen ein reines KI-Technologiegesetz sind und die Schweiz soll die KI-Zukunft aktiv mitgestalten. Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschung und Industrie und der Bevölkerung soll der Zugang zu digital und insbesondere KI an Bildungsangeboten ermöglicht werden. Algorithm Watch hat sich ebenfalls geäußert und fordert Maßnahmen, um dem Diskriminierung von Personen nach Geschlecht, Hautfarbe und anderen Alleinstellungsmerkmalen durch KI und Algorithmen zu verhindern. Diverse Erstunterzeichner von National- und Ständeräten, wenn ich es richtig gesehen habe, von allen Parteien außer SVP. Digital Switzerland diskutiert ebenfalls derzeit ein Meinungsbild. Das Center für Information, Technologie, Society and Law, der UZH, hat diverse Positionspapiere zum KI-Einsatz rausgegeben. Es bleibt also spannend, was da Ende des Jahres rauskommt. Es gab jetzt diese Woche eine BARCOM-Sitzung zur Auslegeordnung und die BARCOM teilt dann mit in der Nachfolge-E-Mail: Wir sind nun im Endspurt mit den Arbeiten an der Auslegeordnung. Mit anderen Worten, auch die digitale Gesellschaft hat sich dazu positioniert, wird da also sicherlich auch gelesen werden in den relevanten Behörden. Von meiner Seite muss ich mal sagen, eine absolute Leseempfehlung und Dank an diejenigen, die es erarbeitet haben. Aber was meine Hoffnung ist, so in die Auslegeordnung abzuschließen, dass der Grundrechtsschutz, der Demokratieschutz schon deutlich geregelt oder auch reguliert wird, weil ich finde, dass man da nicht mitspielen sollte. Und ansonsten hätte ich die Hoffnung, dass es etwas Transparenz und Rechtsschutzmöglichkeiten gibt, dass man einfach besser versteht, was passiert da und dass man auch gegebenenfalls individuell so produkthaftungsmäßig gegen so eine Hersteller klagen kann, die so eine Systeme auf den Markt werfen. Und dann kann man damit komische Sachen machen, aber wir werden es sehen Ende des Jahres.
Dann darf ich noch auf das vierte Thema überleiten. Diese Woche präsentiert euch die digitale Gesellschaft einen Doppelschlag zum Thema EID. Wir sprechen heute hier im Podcast darüber, aber wir haben auch den netzpolitischen Abend dieser Woche diesem Thema gewidmet. Der fand gestern statt, also mit Bezug auf das heutige Aufnahmedatum, gestern Donnerstag. Wir haben drei Gäste eingeladen, Annette Laube von der Berner Fachhochschule unter dem Institut IDAS, Daniel Säuberli von der Non-Profit-Organisation DIDAS und vom Bundesamt für Justiz Rolf Rauschenbach. Er ist der Informationsbeauftragte zum Thema EID. Es war eine gut besuchte Veranstaltung. Herzlichen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben. Ich habe natürlich auch den Livestream gehabt und wir sind auf den aktuellen Stand eingegangen. Im Moment ist ja die Diskussion im Ständerat. Es wird dort an verschiedenen Details herumgefeilt, teilweise zu unseren Gunsten oder auch nicht etc. Aber da waren sich eigentlich alle drei einig, wobei natürlich ganz klar, Rolf Rauschenbach muss immer sehr positiv für das Projekt sein. Es ist seine Sache, er muss auch für ein bisschen Werben machen. Aber insgesamt ist es wirklich gut unterwegs. Es wurden sehr viele Punkte, die wir einbringen konnten, damals mit der Motion auch wirklich gut berücksichtigt. Und ich möchte da gleich mit einer Frage eine Frage aufgreifen, die gestern gestellt wurde. Da hat sich jemand aus dem Publikum gefragt, warum das der Ansatz in Deutschland und in anderen EU-Ländern so deutlich anders ist als in der Schweiz. Also weil uns wirklich die Datensparsamkeit, Dezentralität, Privacy by Design stehen im Vordergrund und in der EU, Deutschland eher so die sogenannte Transparenz. Also man will sogar, dass Spuren hinterlassen werden, damit man weiß, wo wurde die EID eingesetzt und nicht. Und ich glaube, da gibt es durchaus jetzt gerade Parallelen zu dem Thema, das Sven vorher vorgestellt hat. Diese anderen Denkmodelle in der Schweiz versus der EU. Und ich glaube, wir haben damals mit dem Referendum einen idealen Zeitpunkt erwischt, um das alte Modell aufzuzeigen, dass das nicht das ist, was die Schweizer Bevölkerung will. Und in diesem Prozess eben genau diese Begriffe Privacy by Design und die anderen, die ich genannt habe, in der Politik, in der Medienlandschaft, aber vor allem auch in der Gesellschaft zu verankern. Und das zeigt sich sehr deutlich jetzt im aktuellen Stand.
Ja, die sind natürlich auch in den 6 Motionen dann prominent aufgeführt oder als Grundlagen gefordert worden. Und die waren dann eigentlich die Basis ja jetzt für die neue Ausgestaltung der aktuellen Vorlage.
Und die sieht man wiederum in den Motionen jetzt für das E-Collecting. Auch dort werden sie wieder genannt. Also wir haben da wirklich ein gutes Timing erwischt. War eine kleine strategische Meisterleistung von Kire oder vielleicht auch ein bisschen Glück, wer weiß. Aber wir konnten da tatsächlich der Diskussion in der Schweiz einen Drall verpassen, der unserer Meinung nach natürlich zugunsten der Bevölkerung da ist.
Ja, vielleicht nur um das nochmal zu verdeutlichen, also was heißt das, dass das von der digitalen Gesellschaft also überschwappt in diese Motionen und in die Politik? Also das heißt, du bist ganz konkret mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Kontakt und berätst sie dabei, was für aus einer guten digitalpolitischen Perspektive, wie man so etwas designen soll, oder? Also da steckt schon immer viel digitale Gesellschaft auch in diesen Texten dann. Du nickst. Ganz bescheiden.
Ja, Kehre, nein, also da wird Arbeit geleistet von Kehre, aber auch von anderen. Da solche Begriffe kannst du ja auch nicht einmal einspeisen und dann hoffen, alle haben es kapiert und werden nur noch danach leben. Das musst du auch mal an Orten mal droppen lassen, einfach so nebenbei, und an anderen Orten wird ganz knallhart darauf ansprechen.
Und solche Arbeiten sind natürlich immer auch Teamarbeiten. Also jetzt insbesondere, was jetzt auch die E-Idee anbelangt hat, das muss man auch sagen, sind die ursprüngliche Formulierung der Motion war von Mindy Marti. Gerhard Andrei hat extrem viel mitgearbeitet. Er war auch maßgeblich beteiligt, dass dann auch in all diesen Fraktionen und Parteien waren. Also das sind dann einige Leute sehr stark involviert, bis man solche Dinge dann durchbekommt.
Aber es zeigt sich, wenn alles ein bisschen geschickt zusammenkommt, kann man tatsächlich den Diskurs in der Gesellschaft verändern. Weil manchmal hat man das Gefühl als Einzelner, man ist den Trends der Öffentlichkeit vollkommen ausgeliefert. Man wird einfach überrollt von Fake News oder Propaganda oder was auch immer. Aber nein, es gibt Momente, wo man tatsächlich etwas beeinflussen kann, das auch langfristig Erfolg hat. Das wurde auch von den drei Leuten bestätigt. Zum Beispiel der Einsatz von Open-Source-Software ist in diesem Projekt im Vergleich zu anderen Bundesprojekten extrem hoch. Es ist noch nicht ganz auf dem Niveau, wo sich das vielleicht die digitale Gesellschaft wünscht. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, die Verwaltung ist hier am Lernen. Und man muss immer aufpassen, Lernen darf man nicht überfordern, weil sonst geht die vorne die Klappe zu und dann schauen sie nur noch zum Fenster raus, wenn man ihnen etwas zu erklären versucht. Also wir haben hier sehr viel eingebracht, wird aber auch noch an einem Moment gehen. Was man merkt, das BJ hat durchaus auch Respekt vor diesem Projekt und möchte sich vor allem auf die Kernkompetenzen verlassen und gewisse Aspekte, die wir auch gerne jetzt schon hätten, verschieben sie ein bisschen auf einen späteren Zeitpunkt. Das ist vor allem auch das Onboarding-Prozess durch sogenannte Drittsoftware. Das BJ setzt im Moment sehr stark auf die sogenannte Bundeswallet als erste Instanz, die eine solche E-ID überhaupt auch erstellen dürfen. Und dann erst nach diesem Moment dürfen andere Wallets darauf aufbauen. Und in einem komplett freien System müsste es eigentlich auch möglich sein für Wallets von Drittanbietern, dass sie das auch machen können. Aber hier geht es natürlich auch nicht um die Frage, wie gut ist dieses System angreifbar. Jetzt, was ganz klar ist, und das vielleicht einfach, damit das auch euch zuhören wirklich klar ist, die EID wird es nur in Kombination mit einem Smartphone geben. Also keine Browser-Version, keine Applikation, die ihr bei euch installiert, kein Hardware-Dongle. Es ist das Smartphone. Warum? Weil die heutigen Smartphones haben auch für andere Zwecke einen sogenannten Security-Chip, ein kleines, abgeschottetes Ökosystem, das zum Beispiel für die Face-ID zuständig ist, etc., das wirklich den Zugriff von außen sehr, sehr, sehr stark restriktiert, damit man diese Daten nicht kopieren und klauen kann. Und dort muss auch die EID funktionieren. Und jetzt natürlich die Schwierigkeit, der Server beim FedPol, der dann bestätigt, hey, ja, die EID darf ausgestellt werden für diese Person, muss sich natürlich sicher sein, dass sie mit diesem Kryptochip kommuniziert und nicht mit einem System, das vorgibt, das zu sein. Und dort setzen sie im Moment auf eine starke Zusammenarbeit mit Apple und Google, weil die haben die genaueste Kontrolle darüber, was auf der Hardware passiert und welche Apps überhaupt wo, wie und laufen dürfen. Und eben halt auch darauf, dass sie sagen, hey, die erste Wallet, die das darf, das ist die von uns, wo wir den Code kennen, wo wir das kontrollieren. Da werden wir noch keine Drittanbieter erlauben. Ich weiß nicht, ob du noch etwas ergänzen willst, Kire?
Nö, in den Grundzügen ist das genau so. In den Details finden nochmals Gespräche statt und wird es allenfalls auch nochmals Anpassungen geben, damit man halt möglichst, aus unserer Sicht jetzt halt, möglichst viel Open Source zu einem möglichst frühen Zeitpunkt erreicht.
Dann zum Schluss noch möchte ich zwei Sachen ergänzen. Ihr werdet des Öfteren den Begriff Vertrauensinfrastruktur und Ambitionsniveau hören in Zukunft. Vertrauensinfrastruktur, das sind wirklich die Server, die dann vom Bund betrieben werden, wo die vertrauenswürdigen Aussteller von welchen Credentials auch immer registriert sind, damit da auch ihr als Kunden oder als Nutzer dieser Wallets auch sicher sein könnt, meine Gegenseite ist eine vertrauenswürdige Bank, Verkäufer, Versicherung oder was auch immer. Bei den Ambitionsniveaus sind das drei Stück und in der Vordiskussion, in diesem sehr partizipativen Prozess, hat das BJ alle befragt und man war sich einig, man will das dritte höchste Niveau. Was ist das? Das erste Niveau ist einfach eine EID an sich anbieten. Nichts mehr. Einfach nur da, fertig, Ende. Das zweite Niveau wäre, dass auch andere Behörden, also nicht nur der Bund, nicht nur das FedPol, sondern auch der Kanton, Gemeinden, solche weiteren Dinge anbieten können, sei das jetzt für Baubewilligungen, für ein Fischereipatent oder was auch immer. Und das Level 3 wäre dann, das auch externen anzubieten. Also eine Universität, die ihre Diplome so verwalten will, eine Bank, die ihre Kundenbeziehung mit diesem System absichern will oder auch noch sehr viel weiter. Und die Schweiz hat sich unserer Meinung nach, glaube ich, zu Recht für das dritte Niveau entschieden. Nein, nur so kann ein Ökosystem entstehen, das diese EID in der heutigen digitalen Welt wirklich auch umsetzt. Und der letzte Punkt, das wird euch immer gepredigt, wenn es um Sicherheit geht. 100% Sicherheit wird es nicht geben. Das wäre ein solcher Moloch, das würde gar nie jemand irgendwie benutzen. Also auch wenn ihr euch für die EID entscheidet werdet, das heißt nicht, dass ihr mit der naiv umgehen sollt. Also auch dort, also behalten euren gesunden Menschenverstand aktiv. Wenn sich die Nackenhärchen sträuben, dann überlegt euch nochmals wirklich, klicke ich da jetzt auf Ja oder auf Like oder auf Unterschreiben oder was auch immer. 100% Sicherheit gibt es nicht. Das so mein Rückblick vom gestrigen der Tag von gestern Podiumsdiskussion. Wie gesagt, der Stream wird in den nächsten Tagen online gehen.
Das Recording, ja genau.
Das Recording, genau. Der Online-Stream, der ist natürlich vorbei. Es war eine spannende Diskussion und von meiner Seite her nochmals danke an alle, die gekommen sind, speziell an die drei Podiumsteilnehmer.
Ja, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, wo wir über die EID sprechen. Kurznachrichten und Fundstücke. Wir machen es wirklich kurz. OpenAI braucht neues Geld und die neueste Finanzierungsrunde könnte OpenAI auch in den Grundzügen verändern. Mehr dazu lest ihr auf heise.de.
Bei mir geht es auch ums Geld und zwar könnt ihr etwas mitrechnen. Apple muss nach einer Entscheidung des EuGHs 13 Milliarden Euro Steuernachzahlung leisten. Google ist vom EuGH verurteilt worden, 2,4 Milliarden Euro zu zahlen wegen Bevorzugung der eigenen Google Shopping Angebote. Aber Google ist diese Woche auch freigesprochen worden, eine Wettbewerbsstrafe von 1,49 Milliarden Euro zu zahlen. Insofern zahlen sie nur 900.000 Euro.
Nein, meine Kurznachricht habe ich schon erwähnt. Es geht um den Beschluss des Ständerats, der Cybersicherheitsprüfungen zwingend machen möchte.
Und bei meiner geht es um Telegram. Das war ja auch schon Thema bei uns im Netzpodcast. Die Ukraine möchte ein weitgehendes Verbot im Bereich von Militär- und Regierungsbeamten. Ein weitgehendes, aber kein vollständiges.
Dann hätten wir noch einige Veranstaltungen anzukündigen. Wir starten in einen richtigen Veranstaltungsherbst. Es gibt nun jede Woche einen tollen Event. Und zwar geht es los in der nächsten Woche. Und zwar findet da das Datenschutzfestival statt. Es ist die dritte Ausgabe. Es findet vom 27. bis zum 29. September 2024 in der Paddelhalle Kliebeck in Basel statt. Wir tun uns in diesem Jahr zusammen mit dem Hack the Promise Festival. Beide Festivals finden zur gleichen Zeit am selben Ort statt. Wir werden einen Schwerpunkt am Samstag, 28. September haben. Es gibt ein Podium und ein World Café. Das Podium findet unter dem Titel «Künstliche Intelligenz – Ende des Datenschutzes» statt. Und am World Café werden wir die Schutzziele im Datenschutzkonzept diskutieren. Auch Sven ist mit einem Beitrag am Start und auch Jörg und ich werden vor Ort sein.
Dann gibt es von mir den Hinweis auf das Herbsttreffen. Das 28. Netzpolitik-Treffen wird am Samstag, dem 5. Oktober 2024 in der Villa Ritter in Biel stattfinden und zwar größtenteils zweisprachig. An den halbjährlichen Frühlings- und Herbsttreffen tauschen sich die aktiven Mitglieder der digitalen Gesellschaft zu ihren Themen aus, vernetzen sich und planen das nächste halbe Jahr. Aktive oder interessierte Personen sind herzlich willkommen. Die Treffen sind öffentlich und eine Anmeldung von euch wird erbeten.
Dann die nächste Veranstaltung ist die nächste Ausgabe von Jugend Hackt. Diese findet in Luzern statt und zwar am Freitag, 11. bis Sonntag, 12. Oktober 2024 im Tüftelwerk. Bei Jugend Hackt tüfteln die jugendlichen TeilnehmerInnen in Begleitung technisch versierter MentorInnen an Prototypen und digitalen Werkzeugen für eine bessere Gesellschaft. Dabei kommen Open Source Anwendungen und Open Data zum Einsatz. Die Teilnahme ist kostenlos für Essen, Trinken und Übernachtung ist gesorgt. Bei Bedarf werden sogar die An- und Rückreisekosten zurückerstattet. Eine Anmeldung ist bis zum 1. Oktober möglich. Jugend Hackt, das ist wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Ich kann sie allen nur ans Herz legen. Wenn ihr interessierte Jugendliche kennt, dann erzählt dies doch bitte gerne weiter.
Und last but not least, ihr habt gerade von Jörg gehört, dass sich der netzpolitische Abend lohnt. Dann merkt euch bitte vor den 17. Oktober 2024 im Karl der Große. Es geht um das Thema, können Daten Menschen heilen? Unter anderem mit den Fragen, welche Tools nutzen die Leistungserbringenden? Welche stehen uns Patientinnen zur Verfügung? Was kann künstliche Intelligenz heute schon leisten und was in naher Zukunft? Und wie steht es mit kritischen Aspekten wie Datenschutz oder dem sogenannten gläsernen Menschen? Das sind alles Fragen, die besprochen werden. Und zu Gast ist André Baumgart. Er ist Mitarbeiter beim Verband der Zürcher Krankenhäuser und dort zuständig für die Digitalisierung. Los geht es um 19 Uhr und zwar am 27.
Um 17.
Am 17. Oktober. Verdammt.
Wir fangen den Podcast nochmals von vorne
schön an. Schön versaut zum Ende raus, ne? Sorry.
Manuel kann das rausschneiden.
Nein, kann er drin lassen.
Falls ihr jetzt fandet, das war jetzt wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel. Kiri muss auf den Zug und er darf nicht hier aus dem Podcast rauslassen. Das haben wir ihm verboten. Aber wir müssen jetzt schon Schluss machen. Die Batterie ist auch bald zu Ende vom Aufnahmegerät. Also ihr seht, wir wäschen hier mit Wasser in der Mietwäscherei und wir sind am Ende dieser Folge. Es hat Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, es hat auch euch Spaß gemacht, die zugehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr Rückmeldungen habt. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterempfehlen für die nächsten 50 oder 150 Folgen. Tschüss und bis bald.